Beyond Page Views. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Herzlich willkommen zur neuesten Folge Beyond Page Views. Hier im wunderschönen April haben wir es noch geschafft, die Folge aufzunehmen. Und wir heißt heute einmal Michael Janssen, das bin ich. Dann ist mein kongenialer Podcast-Partner am Mikrofon, der
Markus Bersch, auch wie immer dabei. Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Und weil es diesmal was Besonderes ist, haben wir auch einen Gast in der Sendung. Und zwar den Tom Seithamel von SEO Ratio. Und der stellt sich jetzt auch gern kurz vor, nämlich an.
Ja, genau. Also dann auch von meiner Seite erstmal Hallo in die Runde. Und ich freue mich jetzt mal, hier auch mal zu einem Nicht-SEO-Thema dabei sein zu dürfen.
Sehr schön, Tom. Tom, weißt du nicht, wo wir uns kennengelernt haben? Erinnerst du dich? Ich habe gestern überlegt.
Hey, das ist fies. Das war das wahrscheinlich irgendwo so beim Alan Webb im Pubkeller oder so.
Viel später.
Fünf Bieren oder so.
Viel später. Nee,
dann SEO Day.
Beim SEO Day erst. Im Startplatz. Das war irgendwie erst vor ein paar Jahren.
Ah, okay.
Ja, sind wir jahrelang aneinander vorbeigelaufen.
Ja, das passiert mir leider öfter. Nein, das wusste ich nicht mehr. Schau, aber dann ist es ja auch schon ein paar Jährchen. Ja.
Genau. So, super. Genau, und du erzählst uns heute ein bisschen was über Matomo, unser Ding des Monats. Für diejenigen, die es nicht kennen, unter Matomo und gibt es den Namen Pivik. Warum, wieso, weshalb das jetzt anders heißt, kommen wir nachher zu. Aber wir starten erstmal mit unseren Fundstücken. Denn Housekeeping haben wir nichts, Markus, oder?
Nö, es gibt nichts zu keepen im Haus eigentlich. Es sind zwar ein paar Termine inzwischen vergangen, aber da wir ja so ein spannendes und nicht so Google-lastiges Thema heute haben, brauchen wir da keine Zeit opfern, glaube ich.
Sehr gut, dann direkt zu unseren Fundstücken. Und zwar, ich darf anfangen mit einem Thema, was Lunametrics behandelt hat im April. Und zwar geht es darum, dass auf Landingpages auch Analytics gehört. Eigentlich selbstverständlich, finde ich. Aber ich entdecke immer wieder, dass das nicht jeder beachtet. Dann benutzt man Leadpages oder irgendwas anderes und ist da halt kein Analytics drin. Oder es ist auf einer anderen Domain und dann hat man kein Cross-Domain-Tracking und ähnliches. Und darum hat Lunametrics sich hingesetzt und hat da einen Artikel zugeschrieben mit Best Practices rund um Landingpages und wie man sie am besten in Analytics tracks mit Conversion etc. Genau, einfach durchlesen. Hast du noch was zu, Markus?
Nee, eigentlich nicht. Super. Fast genauso wenig wie zum nächsten Punkt. Da geht es eigentlich nur darum, dass man in BigQuery jetzt auch Beispieldaten haben kann. Ich habe dazu einen Blogpost von Google in die Shownotes gepackt. Und ich finde es deswegen interessant, weil also ich selber habe mit BigQuery noch nicht so furchtbar viel gemacht, aber es ist ja genau der Punkt, man kann dann jede Menge quelloffene Daten sich reinziehen und anschauen. Aber oft ist das nicht das Richtige, wenn man einsteigt möchte oder man möchte eben auch mal mit Google Analytics Daten spielen und ich hoffe darauf, dass ähnlich wie bei der Verfügbarkeit halt des Demokontos für Google Analytics mit dem Google Merchandise Store, dass man hier eben eine gute Starthilfe bekommt. Und wer da schon mit gearbeitet hat, der darf uns da gerne seine Erfahrungen mitteilen und vielleicht auch hier, wie auch immer, wenn es umfangreiche Erfahrungen sind, auch mal hier zu Gast sein. Man weiß es nicht.
Genau. Und ich finde es ja super spannend, endlich, dass man mal mit BigQuery, ohne dass man ein 360 haben muss, einmal rumspielen kann, was ist eigentlich möglich. Weil bisher, um Rohdaten zu bekommen, muss man ja 360-Suite haben und dann die exportieren und dann kann man damit arbeiten. Und jetzt haben wir sozusagen den Demo-Store und die passenden Beispieldaten in BigQuery schon.
Also damit sollte eine Hürde weniger da sein, auf jeden Fall, da einfach mal reinzugucken.
Ich finde es halt auch ganz gut, dass man mit solchen Daten dann auch ein bisschen mal experimentieren kann. Gerade jetzt auch über das Google Data Studio oder so weit, wo man dann halt auch verschiedene Visualisierungen noch starten kann, geht ja auch BigQuery zum Beispiel als Quelle und dann macht es natürlich Sinn, wenn man da einfach auch schon mal ein paar so Sample-Daten dann hat.
Genau. Sehr schön. Der nächste Punkt, genau, dann hätten wir zu BigQuery und Beispieldaten, glaube ich, alles gesagt. Einfach mal ausprobieren, wer sich damit mehr mit beschäftigt, einfach mal Bescheid sagen. Vielleicht finden wir jemanden, der uns das mal genau erklärt, was man da alles mitmachen kann. Ich mache da nämlich auch viel zu wenig mit. So, nächster Punkt. Performance-Benchmarks für Online-Shops von Konversionskraft. Die haben sich wieder mal hingesetzt und haben die Ladezeiten von Online-Shops gemessen. Meiner Meinung nach nicht so sinnvoll. Also die haben halt gemessen, wie ist die Ladezeit von den wichtigsten Shops und so und wie verhalten die sich so. Und ich finde halt erstmal so ein Durchschnitt halt immer doof und halt auch Ladezeit ist halt nun wirklich nicht mehr so relevant für Conversion, glaube ich. Oder habt ihr da eine andere Meinung? Also sie ist wichtig, aber was ist im Fokus der Seite? Wann ist welcher Teil geladen und wann ist above the fold etc. geladen halt viel wichtiger als in der Ladezeit von dem Quelltext?
Also ich finde schon sehr, sehr wichtig, die Ladezeit. Also jetzt auch nicht nur aus SEO-Sicht, aber wenn man einfach jetzt mal drüber geht und sagt, okay, was könnten so auch neue Faktoren sein, was jetzt Google in ihrem Mobile-Index machen, wird natürlich die Ladezeit hier einfach noch mal ein bisschen mehr Gewichtung bekommen als jetzt auf dem Desktop-Index von früher. Also deswegen glaube ich, dass das schon wichtig ist, dass sich halt auch die Online-Shops da immer mehr damit auch beschäftigen. Und auch da gibt's ja irgendwie, fliegen ja da Zahlen umher, wo mal Emerson auch gesagt hat, mit, glaube ich, 0,1 Sekunde Ladezeitersparnis bedeutet dann noch 1% mehr Umsatz oder sowas. Ich habe die Zahl jetzt nicht mehr ganz so im Kopf, ja. Aber das war ein sehr interessanter Artikel, der ist allerdings auch schon wieder 2-3 Jahre her.
Na, jetzt aber ist 6-7-8 Jahre ist der, glaube ich.
6-7 Jahre. Der ist schon richtig alt. Ja, ja. Es gab aber jetzt was Ähnliches auch von einem anderen Shop, die was Ähnliches gesagt haben. Die haben auch auf Heller und Pfennig ausgerechnet, was die 100 Millisekunden zusätzliche Ladezeit an Umsatz kostet. Also ja. Das ist jetzt kein reines Amazon.
Aber ich glaube, damit köderst du halt auch. Also ich glaube, das, was die Jungs aus Bad Homburg hier versucht haben, ist ja auch genau das so anzusprechen, dass die Online-Shops eigentlich wirklich die Ladezeit ein bisschen immer besser auch in den Griff kriegen sollten und darauf noch mehr Fokus legen, als sie es vielleicht jetzt auch schon tun. Auch hier natürlich im Hinblick auf HTTP2 und solche Sachen. Also ich finde das schon ein wichtiges Thema. Und den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, also alle Online-Shops sind langsam. Also das bringt halt vielleicht dann auch was.
Ne? Ja, wobei halt ganz wichtig ist, also das Ladezeit und die haben halt auch dann dieses Meaningful in ihrem Artikel drin, also wann sind die Sachen, mit denen ich interagieren kann auf der Seite, ist halt eventuell wichtiger, als wann ist alles geladen auf der Seite. Mhm. Also solche Sachen halt auch. Wann schicke ich denn, so wie Time to First Byte war ja früher von diesem Cloud-Anbieter, die haben einfach das Time to First Byte als erstes geschickt, bevor noch gar nichts fertig war. Also auch da kann man ja halt tricksen. Von daher, auf jeden Fall durchlesen, der Artikel ist spannend und wann kann ich mit der Seite interagieren oder wann kann ich damit arbeiten, ist halt schon wichtig und da kann sich jeder seine eigene Meinung zu bilden.
Ja, also meine Meinung dazu ist ganz praktikabel. Ich finde es super, wenn es ein Benchmarks für Online-Shop, eine Benchmark-Studie für Online-Shops gibt, die sich auf was anderes als die Conversion-Rate oder durchschnittliche Verweildauer oder sowas bezieht.
Okay, gut.
Ich glaube, da können wir uns drauf einigen.
Ja.
Gut, nächster Punkt, auch ganz kurz und schmerzlos. Ich glaube, das ist auch schon eine etwas ältere Geschichte. Habe ich mir irgendwann mal notiert und bei der letzten und zweifelsfall auch der vorletzten Sendung einfach vergessen mit reinzunehmen. Wir hatten aber schon mal darüber geredet, warum können in zwei Tools die Zahlen nie übereinstimmen. Vielleicht können wir da nachher auch nochmal das eine oder andere zu erzählen. Aber es gibt eben immer 1000 Gründe und am Beispiel von Facebook Insights und Google Analytics wird es bei allfacebook.de in einem White Paper erklärt. Wer also Argumente braucht, weil der Geschäftsführer fragt, Mensch, warum stimmen meine Piwik-Zahlen nicht mit meinen Econda-Zahlen überein, um Google Analytics mal nicht zu nennen. Im Großen und Ganzen sind es immer die gleichen Gründe, ne? Weil Technik A ist nicht Technik B, jeder arbeitet anders damit, wie Dinge gezählt werden, wie Dinge einem Kanal zugeordnet werden und dann kommt noch Sampling dazu und ich weiß nicht was. Also es gibt Gründe satt, warum die Zahlen nicht übereinstimmen können und hier sind sie nochmal schön zusammengezählt. Ja, das war's eigentlich schon.
Ja. Nächster Punkt ist dann In-Store-Conversions. Die AnalyticsPros.com, die erklären uns, wie man denn den normalen Conversions noch die In-Store-Conversions rein technisch zuordnen kann. Über das Measurement-Protokoll immer schön erklärt, einfach kurz und knackig einfach. Wie kriege ich die gesamte Customer Journey hin, wovon ja alle träumen?
Ich hatte ja so das Gefühl, dass diese ganze Geschichte, so Offline-Tracking und Measurement-Protokoll und Lichtschranken und tralala, so vor drei, vier Jahren mal total hip war, dann ist das so ein bisschen untergetaucht und jetzt scheint das so auf den Konferenzen auch wieder so ein bisschen aufzutauchen, das Thema. Vertue ich mich da? Ist das oder könnt ihr den Eindruck teilen?
Die versuchen es eigentlich die ganze Zeit, die Customer Journey hinzubekommen. Also das ist halt das Ding, glaube ich, dieses Cross-Device halt auch mit Offline. Und ich glaube halt, dass wir auch in unserem Bereich halt viel Web einfach sehen und gar nicht merken, was eigentlich Offline abgeht. Letztens war im Podcast, ich müsste lügen, ist, glaube ich, war es Kassenzone, mit diesem Osnabrücker Kaufhaus. Osnabrück, war es Osnabrück? Ja, die einfach draußen messen, wie viele Menschen draußen vorbeigehen. Mhm. Oder ich hab einen Kunden, die haben so eine Therme und die gucken draußen, aus welchen Städten kommen die Autos eigentlich. Also das dann halt auch automatisiert. Solche Sachen gibt's halt draußen auch schon, um sowas messbar zu machen.
Das haben wir als Kinder auch gezählt.
Ja.
Und welche Farbe kommt als nächstes?
Genau. Nee, ja, schon. Aber ich glaube, dass die Leute, also sie wollen ja mal näher an die gesamte Journey ran. Wobei ich dann immer sage, fang jetzt mal mit dem sauberen Tagging an. Aber es ist ein anderes
Thema. Genau, ganz anderes Thema. So, den nächsten Link, den habe ich mir eingeheimst, einfach weil es auch um AdWords geht. Und zwar wird bei, das ist auch eins deiner Lieblingsblogs, glaube ich, ne? Lovesdata.com.
Ja. Oder?
Wurde nochmal beschrieben, wie es aussieht mit Conversion Tracking in AdWords und ob man das dann über den AdWords Conversion Tracking Code macht oder über Analytics oder beides und wo die Vor- und Nachteile sind, wird da schön nochmal aufgezählt. Also ich kann aus meiner eigenen Praxis sagen, dass es nicht immer die ideale Lösung gibt. Ne? Es gibt für das Messen von Conversions und auch von Umsätzen in Form von E-Commerce-Transaktionen, die man ja importieren kann in Google AdWords, via Google Analytics immer Argumente dafür. Und hier werden aber auch schon nochmal schön die Argumente dagegen aufgezählt. Eins fehlt mir so ein bisschen, weil oft die Messreichweite von dem AdWords Conversion Tracking Pixel noch etwas höher ist als die von Google Analytics. Das sage ich immer, weil ich es aber auch immer wieder feststelle. Also
ja, das ist nee, ist er.
Ja. Aber eben auch solche Sachen wie View-Through-Conversions oder Cross-Device-Conversions, wo Google ja sagt, ja, mit dem AdWords-Conversion-Tracking-Code können wir das ein Stück weit ja auch messbar machen, Cross-Device-Conversions. Das würde einem bei Nutzung halt von Analytics, Zielimporten und so weiter einfach durch die Lappen gehen. Das ist hier nochmal mit viel weniger Worten, als ich jetzt gebraucht habe, zusammengezählt in dem Blogbeitrag. Also wer unsicher ist, mache ich dies oder das, kann sich dann nochmal schlau machen.
Genau, war ein schöner Beitrag, passt auch ganz gut für mich, habe ich auch mal nochmal durchgelesen, fand ich fein. Nächster Punkt, ETL und was zu beachten gilt, Extract, Transform, Load, wie ich meine Daten von Google Analytics in mein Data Warehouse bekomme, schreiben Blastdump oder wie auch immer die sich nennen, blastdump.com, schreiben darüber Blast AM, Analytics Marketing. So schreiben die sich, gut. So. ETL Process Steps, also was muss ich eigentlich beachten, um meine Daten sauber abzubilden, um mit denen ordentlich weiterarbeiten zu können. Wohl mehr für welche, die halt 360 einsetzen, um die Daten rauszubekommen. Genau, aber wer es benötigt, einfach mal durchlesen, einfach mal angucken. Die arbeiten viel von den Basics, auf die man sonst selber machen müsste.
Ja, Blastdump. Nicht ganz so schlimm wie Pen Island.
Ja, aber es ist wahrscheinlich Blast AM, schätze ich.
Ja, klar,
aber,
logisch. Nein, ja,
so klar weiß ich nicht.
Jetzt ja, nachdem du es gesagt hast. Ne? Vorher wäre ich halt auch nicht drauf gekommen.
Manchmal hilft dir das Logo anzugucken. Gut, nächster Punkt. Schnell
weg.
Das ist dein Thema. Schnell
mein Thema, genau. Ich habe, weil ich es versprochen habe, nochmal einen, also ich habe jetzt ein- oder zweimal Gelegenheit gehabt, auf einem Barcamp zum Beispiel, dann im Vergangenen, was über das Thema R zu erzählen und das Angebot war, mich dabei zu begleiten. Also ich habe für jeden, der noch nie in R sich umgetan hat, habe ich einfach meine 2 Wochen Vorsprung genommen und in Folien gegossen und habe einfach erzählt, was ich da was mir da so passiert ist auf dem Weg, mich mit R auseinanderzusetzen. Und ich habe einige Kurse mitgemacht und habe gedacht, den besten, den teile ich jetzt nochmal. Also den nach meiner Meinung für den Einsteiger besten Kurs. Cool. Der wohnt bei datacamp.com und wer Bock hat, sich mit R mal auseinanderzusetzen und da ohne große Vorkenntnisse ranzugehen, der kann sich da, glaube ich, ganz gut umtun.
Genau. Packst du deine Folien auch noch dazu vom Barcamp?
Ja, klar. Können wir auch noch machen. Cool. Richtig. Habe ich ja verslideshared.
Wollte schon sagen. Habe ich letztens die Tage gesehen. Genau. Da können wir, also ich habe ein bisschen noch fast nichts mit R gemacht, aber soll ich vielleicht auch noch mal was tun? Noch mal ein paar Daten reinschmeißen und dann sortieren lassen. Tom, machst du was mit R?
Nee, leider gar nicht. Aber es gibt auch so viele Sachen, was gerade irgendwie so parallel auch so aufpoppen an diesen ganzen. Also ich habe auch wenig zum Beispiel mit Angelus bisher auch gemacht und so weiter. Also es gibt so viele Sachen, was man eigentlich nochmal irgendwo auf dem Radar hat, mal sich reinlesen will, aber irgendwie halt die Zeit nicht langt.
Ja. Wir haben auch schon überlegt, ob wir mal so einen Tag oder so ein Wochenende machen, wo man sich einfach mal trifft mit mehreren, einfach mal die Sachen macht, die man immer mal machen wollte. So ein Basteltag, ja. So ein Analytics-Basteltag.
Genau,
wenn man mal vernünftig was macht.
Nee, aber ich habe C ja auch nochmal ursprünglich gelernt und C++ und Visual Basic, und wenn du eine kannst, dann kannst du eigentlich ganz viele, brauchst dann bloß halt die Syntax, deswegen ist so R für mich jetzt jetzt nicht die große Hürde, irgendwann sich da mal reinzufuchsen.
Ja. Der Punkt bei R ist ja, dass das Programmieren, das Klassische in R, ja gar nicht der Punkt ist, ne, sondern dass man da eben mit wenigen Anweisungen, die meistens halt aus irgendwelchen Packages kommen, ganz viele Dinge machen kann, die einem sonst in Excel oder sowas einfach unheimlich viel Zeit kosten. Ne? Das heißt, so das typische Programmieren und Schreiben eines Programms in R ist, glaube ich, gar nicht so das wesentliche Ziel davon. Dafür gibt es auch genug andere Programmiersprachen. Was nicht heißt, dass man da nicht all das, was man in typischen Programmiersprachen machen kann, hier auch tun kann. Mhm. Aber wozu sich verquatschen? Einfach zum nächsten Punkt springen. Oder?
Genau. Okay, nächster Punkt ist Kohortenanalyse. Yeah! Für Blogposts. Also bei Kohortenanalyse, das wollen immer alle nutzen in Analytics. Da ist das ja auf Nutzer bezogen. Ich finde die ja ziemlich unpraktisch, ziemlich unhandlich und noch nicht so richtig zum Funktionieren gebracht. Aber hier geht's um Kohortenanalyse für Blogposts. Dass man einfach gucken kann, okay, wann hat welches Blogpost eigentlich den Traffic gezogen, und zwar nicht pro Monat, sondern wirklich in den ersten x Tagen ab Veröffentlichung. Das heißt, welches Blogpost hat in den ersten 3 Monaten ordentlich Traffic gezogen, und dann werden halt Blogposts plötzlich vergleichbar, was vorher ja nicht möglich ist, weil die ja immer sozusagen Monatsaufnahmen sind oder Wochenaufnahmen. Finde ich einen sehr schönen Artikel von Lunametrics rundherum und auch ein Data Studio Template dazu. Bei den Analytics geht das halt nicht. Aber in Data Studio kann man das basteln und sich einsetzen. Da kann man halt sehen, welche Blogposts haben sich denn richtig gelohnt und wo lief das Marketing richtig an, etc. Fand ich eigentlich sehr schön.
Ja, ich auch. Hat es auch auf meine, muss ich irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, ausprobieren Liste geschafft.
Genau, eigentlich muss man ja nur auf das Data Studio Import klicken und dann hat man es schon mal fertig für seinen eigenen Blog sozusagen.
Ja, gut, bei mir ist das irrelevant, ne? Also ich schreibe einen Blogartikel, dann seede ich den.
Siehst du, ihr könnt dann kurz gucken, ob sie es lohnt.
Dann kommen alle 20 und Feierabend, ne?
So, weißt du ja nicht, das behauptest du gerade in deinem üblichen Leichtsinn.
Das geht ganz einfach bei mir. Da gibt es keine Kohorten. Ich kann die Kohorten alle zum Stammtisch einladen.
Okay, gut. Nächster Punkt dann auch schon. Dann geht's gleich direkt weiter.
Ja, nächster Punkt.
Alarm, wir wollten den nicht mehr reinnehmen, oder?
Ja, gut, dass du es jetzt nochmal sagst, aber ich habe einen Blogpost von simoahava.com aus seinen GTM-Tipps reingenommen, weil ich ja gesagt habe, wann immer wir einen guten Grund kennen, machen wir es trotzdem. Das ist jetzt nicht der einzige, der kam in den letzten 4 Wochen, aber das ist einer, der kurz und schmerzlos ist, weil da geht es darum, wie man mit Wildcard-CSS-Selektoren sich vieler Probleme entledigen kann, wenn es darum geht, ein Klick-Element auszuwerten, in dem vielleicht noch irgendwelche anderen Dinge drinstecken. Also in diesem Fall war es zum Beispiel irgendwie ein Div mit einer ID und da drin war ein Bild und ein Link oder so, oder ein Span. Und man möchte eigentlich mitkriegen, wenn jemand halt auf diese Dinge in diesem Div klickt, und ich kenne das halt auch, mir ist das teilweise auch schon passiert, dass ich irgendwas messen will, dann sucht man sich was mit einer ID, guckt das an, ach ja, da ist ja was mit einer ID, prima, dann baut man dann einen Trigger für und wundert sich dann, warum die Messung nicht funktioniert. Und dann kann man natürlich diese einzelnen Elemente, die vielleicht drinstecken in so einem Container, alle einzeln irgendwie abfragen. Oder man macht es einfach mit so einem CSS-Wildcard-Selektor, was viel eleganter ist. Und deswegen habe ich gedacht, den Tipp teilen wir hier nochmal. Weil jeder, der mit dem Tag-Manager irgendwelche tiefer gehenden Implementierungen baut oder irgendwelche ganz bestimmten Dinge einzeln vermessen möchte, kommt halt an diesem Thema irgendwann vorbei. Ne? Man sucht irgendwas, man muss es irgendwie triggern, man muss es irgendwie kriegen, dann findet man eine ID, freut sich einen Knopf und dann funktioniert es nachher nicht.
Genau. Also sehr sinnvoll halt auch für das ganze Thema Formularauswertungen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so Newsletter-Anmeldung, wird so ein Feld noch ausgefüllt oder eben nicht, genau dann könnte man eben auch über diese Selektoren sozusagen, kriegt man alle die Input-Felder und kann dann eben triggern, ob es ausgefüllt wurde oder nicht. Also das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Geschichte dann.
Genau, ne? Statt das Event an jedes Formularfeld einzeln anzubinden, einfach dann hiermit zum Beispiel.
Genau.
Super. Nächster Punkt.
Ja, also ja. Praxisbezug genug, sage ich mal, um Fall. Hier genannt werden zu können. Auf nicht ganz Fall. So nerdig wie die übrigen Sachen da.
So, dann nächster Punkt, den ist dann ganz gar nicht nerdig. Es geht um 12 gute Punkte im Umgang mit Google Analytics von lovesdata.com. Die haben das genannt, How to Master Google Analytics in 12 Steps. Und dann gibt es um so einfache Sachen wie, also eigentlich um Basic-Sachen, wenn ich ehrlich bin. Also es wäre schön, wenn sie Basic wären. Also Basic definiere ich, dass sie auch alle machen. Geht es um so einfache Sachen. Step 1 ist dann Ziele setzen. Machen viele nicht. Oder Kampagnen-Tagging ist ein zweiter Platz 2. Oder Tag-Manager benutzen, den ich ja inzwischen aus der Arbeit nicht mehr wegdenken kann, den Tag-Manager. Das ist ja für mich anfangs so ein Ding gewesen, wo ich sage, oh, kann man ja gebrauchen. Aber jetzt, ich möchte keine Installation mehr haben ohne Tag-Manager. Genau, und da gibt es halt insgesamt 12 Sachen, auch Google AdWords verlinken, auch immer wieder schön, wo ich mir denke, ist ja eigentlich basic, die paar Knöpfe zu drücken. Aber immer wieder denke ich Menschen, die dann vergessen, das zu verbinden und dann keine Zahlen, keine Umsätze haben oder dann die UTM-Parameter dranhängen. So ein Quatsch. Dafür gibt es auch bei AdWords viel schönere Knöpfe. Genau, darum geht es bei LoveData. Link ist in den Shownotes. Einmal durchlesen und bitte einfach alle 12 Punkte befolgen. Und wenn du anderer Meinung bist, lieber Hörer, sprich mich drauf an und sag, warum du den einen oder anderen Punkt nicht machen willst. So, und jetzt kommt unser Lieblingsthema aktuell. Nichts nervt mich mehr als das Thema. Nichts nervt mich mehr.
Du bist nicht alleine.
Ja, ja, aber es nervt mich nicht, weil es vorhanden ist, weil das sind eigentlich echt sinnvolle Sachen dabei, sondern vielmehr, weil jeder was dazu sagt. Also jeder sagt da was zu und alle ganz verschiedene Sachen. Und dann denke ich mir, komm, können wir uns darauf einigen, dass ein Rechtsanwalt einfach mal was veröffentlicht, das stimmt dann? Das wird mir reichen.
Ja, mir theoretisch auch. Also wer noch nicht drauf gekommen ist, es geht um die DSGVO.
Genau, die Datenschutzgrundverordnung.
Yeah! Ach so, Mensch.
Genau. So, und Markus, du hast dich da ein bisschen mehr mit beschäftigt als ich?
Ja, weiß ich nicht. Ich habe vielleicht früher damit angefangen. Du musst ja irgendwann genauso viel tun wie ich.
Ja, aber ich war erst im Mai. Ich dachte am Anfang Mai damit.
Ja, klingt vernünftig.
Dann alles fertig
bis dann, und fähig. Ja. Je später du anfängst, desto besser sind die Vorlagen, sag ich mal.
Ja, das ist auch so meine Herangehensweise. Ja. Ich glaube bloß, dass das ganze Thema eben mit Abmahnungen und so weiter, das wird natürlich das Druckmittel für viele sein, das überhaupt sich damit so auch zu beschäftigen. Ich vermute halt bloß, dass es dann eben nicht dahin gehen wird, dass jetzt ein Chefkoch oder auch ein Mediamarkt oder sowas auf diese DSGVO Verordnungen geprüft wird, sondern halt die kleinen, also irgendwie so die man halt als Rechtsanwalt recht schnell dann auch drankriegt. Das vermute ich, das wird in diese Richtung gehen. Das hatten wir auch früher mit diesen zu Urzeiten des Internets noch mit diesen Falkplänen, die dann im Impressum in den Anfahrtsbeschreibungen waren. Irgendwie sowas wird
es auch. Aber gibt es da tatsächlich Abmahnungen oder Verfahren?
Ja, also es gibt ja vielleicht, also ohne jetzt hier, wie gesagt, man muss ja jetzt sowieso immer dieser Tage bei allem,
was man sagt. Wir drei sind Laien,
Aber zwei Punkte vielleicht mal dazu. Punkt eins, also Abmahnung ist ja ungleich Prüfung durch den Datenschutz, durch den Landesdatenschutz oder sowas, ne? So. Und der Datenschutz ist ja nun mit der DSGVO dazu angehalten, eben nicht nur bevorzugt groß oder sowas zu prüfen, sondern eben erstens mehr zu prüfen und zweitens das faire zu verteilen. Das heißt also vom kleinen über den mittleren bis zum großen sollen die eigentlich alle die gleiche Chance haben, hier mal so eine Überprüfung zu gewinnen in der Verlosung. Genau. Ja? So. Das ist das eine Ding, und das andere Ding sind Abmahnungen. Und so, und Abmahnungen sind ja sowieso schon immer ein großer Haufen übelriechenden Exkrements gewesen. Und wenn jetzt also zum Start der DSGVO von den Abmahnern dieser Welt die Crawler losgeschickt werden, kann es natürlich im Prinzip erstmal wieder jeden erwischen. Ja? Das Blöde ist halt so ein bisschen, also die DSGVO ist ja nicht nur Website- und Datenschutzbestimmungen, aber nach außen natürlich der angreifbarste Punkt. Ja. Ne? Das heißt also, wenn deine Datenschutzhinweise sauber sind, wie auch immer sauber zu definieren ist, dann hast du da erstmal nichts zu befürchten. Was ja nicht heißt, dass du nicht am Ende des Tages dich trotzdem mit diesem Führen eines Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten und sowas auseinanderzusetzen hast. Und das ist das, wo ich im Moment relativ viel Zeit reingesteckt habe, weil das ja auch irgendwann gebraucht wird. Ne? So, und wenn dann irgendwann dann mal ein Auskunfts- oder Löschbegehren an dich herangetragen wird als Unternehmen, unabhängig davon, ob du eine Web Website hast oder nicht. Ne? Es geht ja jetzt nicht um Websites, sondern einfach nur um zu schützende Daten. Dann ist es halt prima, wenn du dann wenigstens schon mal weißt, was du da wahrscheinlich zu tun hast und nicht erst dann anfängst, dir zu Gedanken zu machen, wo könnte ich denn von dem Daten haben. Ne? Das sind, glaube ich, die Hauptherausforderungen, vor denen jetzt die meisten stehen. Und ich weiß halt nicht, wie diejenigen, die jetzt Anfang Mai starten wollen, bis dahin dann auch vernünftig irgendwie so zum Beispiel so ein ordentlich geführtes Verzeichnis zusammenkriegen wollen. Weil je länger ich jetzt dran sitze, desto häufiger finde ich irgendwelche Punkte, wo ich denke, ja gut, das könnte man ja auch mal mit
aufnehmen. Ja, wie viele Punkte hast du bei dir drin? Also wie viele verschiedene Prozesse sind definiert?
Das sind gar nicht so viele. Das sind viele kleine Einzelprozesse, aber es geht eigentlich bei uns um vier Hauptbereiche, ne? Also so Website und dann hier so die ganze Kundenverwaltung, Backend-Geschichte und sowas.
Ja.
Ne? Und dann eben noch ein, zwei andere. Aber das war es im Großen und Ganzen. Aber wenn man dann da irgendwie ins Detail geht, dann wird das irgendwann sehr viel.
Ja, ne? Und wenn man dann dazu sagen für die Zuhörer, der Markus ist halt sehr pedantisch. Das müssen wir halt
jetzt sagen. Ja, ich bin, ja, gut, das.
No offense, aber du bist halt sehr, genau, ja. Das nur so zu
informieren. Das reicht, ja, so, aber für denjenigen, der jetzt immer noch meint, er ist mit einer reinen Datenschutzerklärung, die er dann irgendwann sich mit irgendeinem Generator zusammenfriemelt oder so, der ist damit dann raus aus der Nummer, der geht einfach fehl. Und da habe ich mir als ersten kleinen Link-Tipp einfach mal den Campix-Vortrag mehr oder weniger vom Dr. Martin Schirmbacher von der, der ist jetzt bei Konversionskraft mehr oder weniger in Blogpost-Form
erschienen. Genau, und ist ein Anwalt.
Das heißt,
wichtig, ist ein Anwalt.
Genau. Er ist ein Anwalt. Das heißt also, wer sich noch gar nicht irgendwie um das Thema gekümmert hat, für den ist das wahrscheinlich ein guter Einstieg. Allerdings werden wahrscheinlich die meisten sowieso schon jetzt mit Whitepapern und irgendwelchen Broschüren, ich sag jetzt mal, zugeschissen sein. Ne? Also wer so ein bisschen Interesse gezeigt hat, der hatte schon eine Chance, da jede Menge zu lesen zu kriegen. Aber wer halt noch nichts hat, der kann da anfangen, sag ich mal. Ne? Und ja, es gibt viel zu tun. Lassen wir es einfach mal so stehen, ob wir mal zur DSGVO eine Sondersendung machen oder ob unsere Sendung im nächsten Monat sowieso völlig DSGVO geprägt sein wird, das einmal dahingestellt.
Genau.
Da es jetzt aber noch nicht zu spät ist, habe ich halt noch ein, zwei, drei andere Link-Tipps auch noch mit dazu genommen. Der erste betrifft die neuen Einstellungen zur Datenlöschung in Google Analytics.
Cool.
Da hat wahrscheinlich so ziemlich jeder auch eine Mail gekriegt, die meisten auch in zwei Sprachen. Ich habe trotzdem aber mal was verlinkt, und zwar eben den dazu passenden Blogpost bei den internetkapitänen.de, ne? Statt jetzt einfach wieder irgendwelche offiziellen
Google Blogposts. Sehr cooler Move eigentlich von Google Analytics.
Ja, finde ich auch. Ja. Also vielleicht dazu zur Datenlöschung. Ne? So man kann wählen zwischen 14 Monaten, 50 Monaten, irgendwas dazwischen oder gar nicht löschen. Ja? Wer jetzt sagt, geil, es gibt Datenlösch-Einstellungen, ich stelle das mal alles auf 50 Monate, der sollte sich vielleicht auch schon überlegen, wie er denn im Zweifelsfall verargumentiert, warum nicht 14 Monate reichen.
Ja, aber es geht auch nur um die User-Daten, es geht ja nicht um die aggregierten Daten.
Nee, es geht nur um User-Daten und es gibt ja auch so eine Option, die auch standardmäßig aktiviert ist. Das heißt, wenn also der Besucher nochmal wiederkommt, dann verlängert sich eben seine Speicherfrist auch der älteren Daten, die da sind. Das heißt also, es muss einfach jemand, weiß ich nicht, 14 Monate nicht mehr da gewesen sein zum Beispiel, bis dessen Daten dann da verschwinden. Ja, so ist es geplant.
Genau. Darum, eigentlich
funktionieren tut es eh noch nicht. Das heißt also, es tritt auch in Kraft erst mit dem 25.05.
Genau. Link in den Shownotes. Und jetzt Matomo hat auch was gemacht.
Ja, machen wir es vielleicht noch eben in umgekehrter Reihenfolge, weil dann sind wir durch das Google Analytics-Thema vielleicht durch. Ich habe es ein bisschen doof hier falsch reinkopiert. Ich ändere das nochmal kurz in den Shownotes. Also ich habe nochmal ein bisschen Linkliebe für die 121 Watt. Da gab es ja schon immer so einen relativ großen und gut rankenden Post zum Thema, was muss ich tun, um Google Analytics datenschutzkonform einzusetzen. Auch hier habe ich den deswegen gewählt, weil er eben auch, sagen wir, mit anwaltlicher
auch Hilfe aktualisiert wurde. Auch vom Schirmacher nochmal fürs Protokoll.
Ja. Genau, auch nochmal.
Du hast das nur gemacht,
aber reiner Zufall. Habe ich das gemacht? Also zumindest ist der so wieder in meinen Fokus geraten, das gebe ich zu.
Bloß nicht hier rekursives Verlinken.
Also
hast du jetzt um die Ecke
gemacht. Wir schwächen den Link jetzt einfach wieder durch einen, der von Termfrequenz aus den Shownotes kommt. Ja. Machen wir also ein kleines
Linknetzwerk. Ich merke jetzt schon in den 10 Minuten oder so, wo wir uns jetzt einfach über das Thema unterhalten, wie so innerlich das wieder kocht bei mir.
Du hältst dich schön zurück.
Wenn ich mir das anschaue, was da, also wirklich jetzt, auch weil wir ja hier in den Shownotes dann einige Links dann auch mit drin haben, aber es gibt ja auch noch T3N, die da auch, oder diese ganzen Ratgeber, die man sich dann runterladen kann und so weiter. Das ist so viel Stoff und du kommst irgendwie zwar doch alles irgendwie durch, aber so richtig schlau wirst du dann auch nicht raus, weil man muss es ja dann auch für sich anwenden können. Ja, ja. Und ich muss da ehrlich sagen, als Rechtsanwalt sich da durchzubeißen, wow.
Ich glaube, also, da kriegen die Geld für.
Ja. Ja, da kriegen die Geld für. Auch unterschiedlich viel. Ja. Vielleicht als kleine Anekdote. Also ich habe.
Das kann doch keiner spannend finden, oder? Also bitte.
Ich bin hingegangen und habe mir einen Überblick verschafft über die jetzt gerade auf dem Markt befindlichen Lösungen für Datenschutz, also DSGVO-konforme Datenschutzgeneratoren. Ja. Und da gibt es ja, ich sag mal, die gute und schlechte offensichtlich, ne? So, aber ich sag mal, die jetzt nicht nur dazu da sind, Daten zu sammeln, damit man die Leute, die das Ding ausgefüllt haben, in eine Datenbank packt, damit man die am 25.05. gleich abmahnen kann. Die habe ich mir halt angeschaut.
Interessanter Ansatz.
Ja, das machen tatsächlich viele, also wirst dich wundern. Also wenn du nicht das Gefühl hast, steckt ein Anwalt dahinter, dann solltest du das Ding vielleicht gar nicht ausfüllen. Mhm. Und wenn doch, dann solltest du gucken, ob du den sympathisch findest. Nee, also jetzt mal im Ernst, ich habe mir diese Dinger mal angeguckt und habe jetzt nur mal am Beispiel von Google Analytics an den unterschiedlichen Formulierungen, die da rauskommen, mal versucht rauszufinden, wo sind denn so die Gemeinsamkeiten, ne? Und die sind relativ gering. Also außer, dass alle die Adresse nennen und auf dieses Opt-out-Plugin und irgendwas von Anonymisierungsfunktion faseln. Das geht also hier, ohne Namen zu nennen halt, so von, ich habe das mal in so ein Dokument jetzt reinkopiert, um die mal zu vergleichen. Es geht so von einer halben Seite bis zu zwei Seiten. Nur über Google Analytics. Ne? Das heißt also, wenn du jetzt 5, 6, 7 Dienste hast oder so und benutzt jetzt Datenschutzgenerator A, dann hast du ein 20-seitiges Dokument und bei Datenschutzgenerator B hast du 4 oder 5 Seiten. Ne? Das ist jetzt die Frage, was ist besser? Also je mehr Text, da sagt jetzt der Anwalt vielleicht, je mehr Text, desto angreifbarer. Ja, und der andere sagt, je mehr Text, desto konkreter. Da weiß ich auch nicht, was so die richtige Antwort ist. Ja, ich werde mich am Ende des Tages für eine Lösung entscheiden und werde diese dann nutzen. Ja. Jede davon muss man aber wahrscheinlich trotzdem wieder mit seinem eigenen Anwalt durchsprechen und individualisieren. Es nutzt also nichts. Ne?
Richtig, also auch da ist ja zum Beispiel auch in der Widerrufsbelehrung dieser Zwiespalt zwischen 2 Wochen und 14 Tagen. Also da kannst du ja auch abgemahnt oder konntest du früher abgemahnt werden. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es jetzt aktuell ausschaut, aber da weiß ich noch, dass das
halt ein Riesenthema damit war.
Wording ist ein Ding.
Ja. Selber schreiben ist auf jeden Fall wahrscheinlich
nicht schlecht. Einfach abschalten, Markus. Einfach für 10 Tage abschalten und gut ist.
Ja, oder aber die Frage ist, was machen denn solche Webseiten wie Wix.com oder die Freenet oder Freehoster und so weiter? Für die ist das ja auch jetzt eigentlich schon sehr, sehr risikoreich, oder?
Also wer jetzt eine Website betreibt, meinst du, auf solchen Plattformen, oder?
Ja, du kannst ja...
Anbieter also selber?
Genau, die Anbieter, die dann ja auch irgendwo... Weiß nicht, ob da eine Mithaftung stattfindet oder wie auch immer das da abläuft.
Also in die will ich mich weder reinversetzen, noch will ich hier als Nicht-Anwalt irgendwie, mach mal schnell den nächsten Punkt. So, dann sind wir raus. Dann sind wir raus, aber der letzte Link, der führt zu Matomo, der natürlich auch im Matomo-Blog wird erklärt, was man denn so zu tun hat, um Matomo DSGVO-konform einzusetzen. Es sind 12 einfache Schritte. Nein, es geht nicht von alleine, es sind 12 einfache Schritte. Und da sind wir jetzt im Prinzip spätestens bei dir, Tom, weil ich kenne Matomo halt theoretisch von innen. Ich habe aber noch nie in ein Piwik reingeschaut, was schon Matomo heißt. Das heißt also, die Installationen, die ich kenne, sind meistens auch schon veraltet. Und ob man jetzt von Piwik zum Beispiel unbedingt auf Matomo upgraden muss, um DSGVO-konform zu sein oder sonst irgendwas,
das interessiert sich alles meiner Erkenntnis.
Bei der Geschichte? Genau. Geschichte ist eigentlich, wie gesagt, vielleicht ganz kurz von meiner Person auch mal erklärt, wie ich da auch damals dazugekommen bin. Ich war auf einer Suche einfach nach einer Webanalyse, wo ich halt einen Zugriff auf die Live-Daten dann auch hatte. Ich hatte damals ein mittelgroßes Link-Netzwerk und Domain-Netzwerk am Start 2006 bis 2008 sowas und habe da natürlich jetzt nicht alle Daten gerne auch an Google Analytics übertragen wollen. Und habe mich dann eben auch umgeschaut, was gibt's denn so auch im Markt. Und da gab's eben dann so die Version 0,2 oder sowas, 0.2b von PIVIC. Und habe eben gemerkt sozusagen, das ist eigentlich was Interessantes. Mir fehlen noch ein paar Funktionen, aber das ist eine sehr, sehr interessante Software. Wie gesagt, mittlerweile sind wir in der Version 3.4. Die 3.5 steht sogar noch in den Startlöchern. Die wird also jetzt auch in den nächsten Tagen wahrscheinlich auch veröffentlicht werden. Seit 3.3 heißt jetzt eben das damalige PIVIC jetzt Matomo und Hintergrund ist eigentlich nicht jetzt diese ganze Thema DSGVO, sondern eben wirklich auch, dass sie gesagt haben, wir wollen uns mit unserem neuen Namen auch in das Thema mehr mit einbringen, weil Matomo heißt auf dem Japanischen eben Ehrlichkeit und das ist auch was sozusagen in PIVIC immer wieder auch Thema war das Thema Datenschutz, das Thema offene Daten, also kein Sampling und solche Geschichten. Das war halt immer auch, wenn man gesagt hat, warum setzt man PIVIC ein, immer einer dieser Vorteile zu sagen eben, ja, ich sammle selber die Daten, ich habe die Datenhoheit, ich gebe die Daten nirgendwo raus. Das war eigentlich so immer mit einer der Punkte. Und eigentlich ändert sich zwischen PIVIC und Matomo nichts, bis auf halt diesen Namen, den sie halt einfach da die Entwickler und auch Mathieu Aubry, der Ersteller von PIVIC damals eben auch gesagt hat, wir wollen das einfach hier ein bisschen rebranden und eben in dieses Thema Ehrlichkeit mehr reinpushen. Ja? Vielleicht mal für Leute, die PIVIC draußen nicht kennen, PIVIC ist eine Open Source Software, die ich mir auf meinen eigenen Server auch installieren kann, sieht sich selber so als Konkurrent von Google Analytics, ist aber natürlich nicht mit Google Analytics 1:1 vergleichbar. Also es gibt sehr, sehr viele Funktionen, die in PIVIC oder in Matomo abgedeckt werden können, also Kampagnen-Tracking oder andere Aspekte, die man alle hat, die man vielleicht auch bei eTracker oder auch bei WebTrack und so weiter alle kennt. Aber der ganze Funktionsumfang reicht natürlich noch nicht an Google Analytics an. Also gerade so eine Kohortengeschichte,
das ist gibt's
zum Beispiel nicht in Matomo. Ja, genau, also wer Blogposts hat, der muss halt darauf verzichten. Ja, ansonsten ist es schon so, dass es relativ beliebt ist. Also im Open-Source-Bereich der Web-Analyse-Software ist Matomo auf Platz 1. Wie gesagt, das Open-Source-Software. Der weltweite Market-Share liegt so bei, sind sie bei Platz 7. Da sind noch ein paar halt da vorne mit drinnen, die man vielleicht auch mal vom Namen so gehört hat. Also unter anderem eben sowas wie Yandex oder eben auch hier, was gibt's denn noch? Hotjar oder sowas. Also die sind da auch noch mit davor, aber immerhin sind wir vor StatCounter. Da sind wir so ein bisschen stolz drauf. Es gibt in Deutschland so circa 190.000 aktive Installationen. Das wissen wir nicht, weil Matomo nach Hause sendet, sondern das wissen wir halt dadurch, dass man den Download-Button auf der Webseite dann selber halt einfach weiß, wie oft er geklickt wurde. Es sind dann natürlich halt die doppelten Klicks auch mit drinnen, wenn einer das 5-mal downloadet. Aber man kann sich da irgendwie auch so ein bisschen eine Größe ausrichten. Also wenn du halt weißt, wenn du eine neue Version rausbringst und die wird 190.000 Mal gedownloadet, dann kannst du dir das so mal grob hochrechnen, dass das auch sowas die Installationen in Deutschland auch sind. Ja. Wie gesagt, in Deutschland ist es halt ganz besonders beliebt. Es gibt halt verschiedene Webseiten, die das auch hier einsetzen. Was ich ganz interessant finde, weil das auch bei denen, also auch bei Matomo im Team, auch immer wieder als Referenz genannt wird, ist zum Beispiel sowas wie Netflix oder eben das Land Kanada. Also auch natürlich hier gerade in den Kommunen wird Matomo häufig eingesetzt und finde es halt witzig, das Land Kanada möchte natürlich nicht Daten nach Amerika übertragen, also an Google Analytics.
Nachvollziehbar.
deswegen war das eigentlich ganz gut, dass man die dann auch als Kunde so gewonnen hat und zeigt dann aber auch, wenn so natürlich so ein Land wie Kanada das einsetzt, dass das eben nicht mehr so viel Kinderkrankheiten drinnen hat, sondern eigentlich schon so, ja, ein ganz gutes Produkt dann auch an sich ist, ja. Ansonsten gibt's für Matomo halt zig Plugins für die verschiedenen Content-Management-Systeme, also sei es WordPress oder Drupal oder Typo3 oder auch die Shops-Lösungen für Magento, Shopware und so weiter, gibt's halt Plugins, wo du sozusagen dann eben gleich hier Matomo anbinden kannst.
Darf ich da gleich mal mit einer Frage reingrätschen?
Natürlich, gern.
Weil, also jetzt sag mal, Matomo besteht ja wie vieles andere wahrscheinlich auch, primär erstmal aus einem Tracking-Code, der irgendwo hin muss. Ne? Und ich kenne es bei Google Analytics eben auch so, also haben wir auch schon mal in einer früheren Folge darüber geredet, Implementierung ist nicht den Tracking-Code ins Template kopieren und fertig. Und deswegen gibt's doch, könnte ich mir vorstellen, auch bei, wenn es für Piwik jetzt ein WordPress-Plugin zum Beispiel gibt, da gibt's ja auch welche, die machen ein bisschen mehr und welche, die machen ein bisschen weniger für dich. Ne? Also das eine, das kannst dann auch nutzen, um, weiß ich nicht, das E-Commerce-Tracking zu nutzen oder bestimmte Events oder sowas selber noch abzufeuern und das irgendwie so zu konfigurieren, dass man möglichst wenig selber an den Quellcode muss. Wäre das denn sowas bei Piwik ähnlich? Also muss ich jetzt ganz offen fragen, weil ich überhaupt keine Erfahrung habe damit?
Genau, nee, ist eine gute Frage, das glaube ich auch die meisten draußen auch interessiert natürlich. Also es gibt keinen vergleichbaren Google Tag Manager, der umsonst ist. Es gab früher eine Entwicklung von einer Firma Piwik Pro, die sozusagen angefangen haben, den zu entwickeln und eben diesen aber jetzt auch kostenpflichtig anbieten. Das heißt, ich muss an der Stelle wirklich dann mit Lizenzkosten rechnen. Mhm. Das heißt, ich habe dann aber einen wie so vergleichsweise eben einen Google Tag Manager, der dann diesen ganzen Funktionsumfang, den man halt so ein bisschen gewöhnt ist von den Tag Managern, das dann sozusagen hilft. Ja, ansonsten läuft das Tracking natürlich alles wie gehabt, also über JavaScript Tracking Codes, die man dann eben halt je nachdem anpassen muss. Also deswegen arbeiten halt viele der Installationen eben gerade mit solchen Tricks wie oben in den Shownotes mit diesen CSS-Selektoren, wo ich dann eben alle Links durchgehe und dann eben dort ein Click-Tracking hinterlegen kann.
Oder sowas. Genau.
Ja. Ja, aber es ist bei vielen wirklich noch so, dass wenn man wirklich spezieller oder tiefer reingeht in dieses Tracking, wie gesagt, also WordPress oder auch Drupal, die Module, wo es dafür gibt, da kann ich eben sowas sehr, sehr schön auch einstellen. Ja, je unbekannter so ein CMS ist, desto weniger prominent sind dann natürlich in den Plugins auch die Funktionsmöglichkeiten. So muss ja, man klar. Einfach mal vorsichtig.
Ja, aber so ein klassischer Fall wäre ja zum Beispiel, jemand hat WordPress und WooCommerce und hat ja jetzt seinen Shop mitgemacht. Ne? Jetzt hat er jetzt im Moment irgendein Plugin, wo er mit Google Analytics glücklich und zufrieden arbeitet und kriegt auch seine Umsätze in die Webanalyse. Und der sagt jetzt irgendwann, ja Mensch, aus Grund X, Y oder Z habe ich jetzt keinen Bock mehr auf Analytics, ich steig um auf Matomo. Dann kann er sich auch ein Plugin installieren und muss sich jetzt auch nicht großartig damit auseinandersetzen und darf erwarten, dass dann auch wieder seine Umsätze wieder in seiner Webanalyse landen, nur diesmal in Matomo. Das war so der Hintergrund meiner Frage, also wie einfach wäre dann so ein Umstieg?
Genau,
oder kriege ich dann zwar Seitenaufrufe, aber muss mir dann einen riesen Kopf machen, wie meine Umsätze da ankommen, sowas in der Richtung.
Nee, also wie gesagt, das eine ist eben, dass die meisten Plugins oder halt die Plugins meistens es nur eins gibt pro Content-Management-System und das dann aber wirklich diese Fälle dann auch abdeckt. Ja, also man muss halt in Matomo selber dann auch natürlich ein bisschen was noch konfigurieren, dass man dieses E-Commerce-Tracking zum Beispiel aktiviert. Es gibt auch Plugins, die eben Matomo erweitern können, wo ich dann eben zum Beispiel nochmal einen gezielteren Funnel oder sowas oder auch AB-Testing ermöglichen kann, was jetzt so standardmäßig nicht on board ist, aber wo ich halt den Funktionsumfang halt nochmal ein bisschen steigern kann. Also es gibt zum Beispiel auch so dieses User Flow, heißt das Modul in oder dieses Plugin für Matomo, was im Endeffekt das gleiche wie dieser Nutzerfluss in Google Analytics darstellt. Und das finde ich halt so ein schönes Plugin, um zu sehen, so wie die Leute halt, sage ich mal, von der Startseite dann in die Kategorien gehen und dann hin zu den Produkten oder so weiter. Also da gibt's schon auch immer, sage ich mal, Ersatz-Plugins, die es eben da auch gibt. Oder auch eben sowas wie die Google Search Console, um die anzubinden. Auch das gibt's in Matomo. Teilweise leider kostenpflichtig, finde ich ein bisschen schade. Als früher war das halt wirklich so eine Open Source Software und hat mich nichts gekostet und viele Plugins waren dann auch. Jetzt ist es so, dass viele geile Features, die halt.
Wenn du sagst kostenpflichtig, welche Kosten sind das ungefähr? Also in der Analytics-Welt sind das ja irgendwie über 100.000 Euro für eine Lizenz.
Ja, da sind wir schon noch kostengünstiger, aber es hängt einfach, man muss vielleicht hier ein bisschen den Hintergrund auch durchleuchten. Der Hauptentwickler damals von Piwik hat sich ja auf die Flaggen geschrieben, sozusagen, er möchte das immer Open Source frei halten, hat aber ja, natürlich klar. Schon auch Entwickler,
ja, die dann aber sagen, reden wir halt von 50.
Ja, aber ich würde mir schon gern immer auch was dazu verdienen. Also das ist auch der Hintergrund. Deswegen gibt es auch so einen Piwik Pro, die dann eben gesagt haben, wir machen kostenpflichtige Module für Piwik, wir erweitern das, wir bieten Consulting an, wir bieten Schulungen an und so weiter, bauen eben auch diesen Tag Manager und es gibt eben auch die InnoCraft. Die InnoCraft ist die andere große Firma, die eben sich hier rum und um Matomo auch kümmert, die eben auch einen eigenen Cloud-Dienst anbieten, damit ich eben selbst, wenn ich Matomo auf eine Cloud-basierten Lösung setzen will, nicht mich selber drum kümmern müsste, sondern eben sagen kann, also hier InnoCraft, bitte kümmert ihr euch drum. Also das bietet Piwik Pro auch. Ich möchte da keinen jetzt bevorzugen oder so. Das sind halt die zwei großen Player, die da mit am Markt sind. Und hinter InnoCraft steckt dann auch der Hauptentwickler von damals. Ja. Und Piwik Pro ist halt wieder so ein Zusammenschluss aus früheren Entwicklungsmitgliedern. Und die Preise liegen so zwischen 100 und 250 Euro im Jahr circa. Okay. Sind halt Jahreslizenzen meistens. Es gibt aber auch welche, die wirklich einmalig auch kosten. Aber jetzt zum Beispiel dieses Userflow, wo ich vorhin gesagt habe, mit diesen Nutzerflussdiagrammen, wo ich dann eben schön diese Verteilung sehe, das liegt, glaube ich, preislich bei irgendwie $200 oder so.
Ja, gut, wenn ich es brauche, dann ist es auf jeden Fall bezahlbar, aber das ist ja
die gute Nachricht. Ist halt ein bisschen schlimm, wenn man dann halt denkt, man hat hier eine Open-Source-Software und man muss halt über die Plugins, die man sich so
an
die
Website gewöhnt, dann auch, nicht
halt dann trotzdem wieder irgendwie Lizenzkosten von 800-900 Euro im Jahr zahlen, auch wenn das natürlich jetzt wenig ist gegenüber andere kostenpflichtige Tools. Trotzdem ist es halt irgendwie schade, dass die Entwicklung halt jetzt so auch stattgefunden hat. Ja. Und ich habe ja selber auch zwei Module für Piwik damals entwickelt, also das Besucher-Log oder eben auch diese Live-Besucher auf dem Dashboard. Wenn das einer sieht, diese schönen bunten Ordner, die dann sozusagen anzeigen, welche Seiten in diesen einen Besuch dann durchlaufen wurden. Dieser Mist kommt von mir. Ja. Und das habe ich eben damals ja auch entwickelt und kostenlos zur Verfügung gestellt. Hat dann auch den Weg in den Standard ja auch gefunden. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ist halt einfach auch so die Entwicklung dort. Ja. Ja. Genau. Was vielleicht noch als Vorteile auch zu nennen sind von Matomo, das ist halt, wie gesagt, diese ganzen Live-Daten und die eigene Datenhaltung, die ich habe und wo ich dann eben über eine API diese ganzen Schnittstellen dann eben anfragen kann. Das heißt, was ich halt auch in Google Analytics dann auch habe, ist sozusagen diese ganzen Daten auch mal aus so einem System herauszubekommen, um irgendwo anders wieder zu importieren oder weil ich es reporten muss oder so weiter. Das ist dann eben auch hier sehr, sehr gut möglich. Da kenne ich halt leider auch ein paar andere Systeme, da findet man da sich leider nicht so leicht zurecht. Ja. Genau. So, jetzt weiß ich nicht ganz genau, was wäre denn noch interessant? Habt ihr noch eine Frage?
Ja, eine Frage habe ich immer noch. Die schließt sich an die Frage halt nach der Einfachheit der Implementierung, zum Beispiel in so einem Konstrukt aus WordPress und Shop. Also wenn ich jetzt der typische Anwender bin und bin wechselwillig, dann habe ich wahrscheinlich jetzt schon jede Menge Informationen gekriegt, die es mir erlauben einzuschätzen, ob ich das machen will und ob das überhaupt geht und wie schwierig das ist. Wenn ich denn jetzt aber jemand bin, der so ein bisschen tiefer in die Implementierung eingestiegen ist, komme ich irgendwann auch an sowas vorbei wie benutzerdefinierten Dimensionen. Das ist ja oft der Weg zu vielen Dingen, die man so individuell noch hinzufügen möchte zu dem, was man da an Daten misst und erhebt. Sowas gibt's aber dann wahrscheinlich in Piwik auch, beziehungsweise in Matomo, oder?
Genau, also da gibt es zwei verschiedene, da gibt es ein bisschen auch eine Abgrenzung. Es gibt ein Plugin, das heißt sogar Custom Dimensions, wo du eigentlich so diese Dimensionen dann auch verwalten kannst. Standardmäßig in PWG ist es so, dass es dort benutzerdefinierten Variablen gibt, 5 Stück, die kann man auch erweitern auf 10 Stück oder so weiter, ja, wie man das auch möchte. Und dort kann man dann eben sagen, pro Besuchsebene dann eben diese Werte mit an PWG übergeben und nicht nur eben auf Besuchszeitraum, also Session-basiert sozusagen, sondern dann eben auch auf Seitenbasis. Und damit habe ich eigentlich immer auch eine Möglichkeit, aus dem CMS bestimmte Sachen einfach mitzugeben. Also häufig halt Abteilungen oder verschiedene Sachen, ist er angemeldet oder nicht. Also solche Daten, die kann ich dann eben an PWG auch übertragen. Und dann eben auch wieder selektieren und segmentieren und was man halt auch aus Google Analytics dann kennt. Ja. Also was ich halt sehr, sehr schön auch in PWG finde, ist wirklich diese seitenbasierte Auswertungen, die man dann eben hat, wo ich wirklich halt in einer Zeile habe, es gibt hier die Seite XY oder so weiter und dann eben diese ganzen Werte dann in den Spalten nebendran habe. Das, was ich eigentlich in Analytics dann unter Webseiten verhalten und so weiter dann wieder finde und mich da immer so auch ein bisschen durchklicken muss, das habe ich in PWG halt ein bisschen, finde ich, schöner angeordnet, kann ich dann auch besser greifen. Was nicht ganz so gut ist, vielleicht auch als Nachteile, ist halt so dieses ganze Thema dann auch mit den Filtern oder eben bestimmte Tabellen zu durchsuchen und zu exportieren. Da gibt es noch ein paar schicke Funktionen, die Google Analytics in der Usability bietet, die wir leider momentan in dem jetzigen Stand von Matomo noch nicht drin haben.
Ja, okay, klingt ehrlich, aber ich glaube, so im Großen und Ganzen sollte man doch mit Matomo vieles von dem machen können, was man im Moment mit Google Analytics macht. Ich glaube, für mich wäre die größte Hürde jetzt einfach, ist ja oft so, ne, das Bekannte ist der Feind des Neuen. Man müsste sich jetzt einfach mit sehr vielen Dingen auseinandersetzen. Man weiß schon, wie es in Werkzeug A geht und müsste jetzt gucken, wie geht das überhaupt in Werkzeug B und wenn ja, wie. Ne?
Genau.
Also aber für jemanden, der jetzt einsteigt, der hat ja diese Hürde nicht. Ne? Das heißt, also es besteht eigentlich kein Grund, das nicht auf jeden Fall mit zu berücksichtigen, wenn man sagt, ich setze jetzt hier mal was Neues auf oder so und muss mal Webanalyse machen. Und wenn man nicht sehr tief in Analytics eingestiegen ist, dann hat man auch keinen großen Anker, der einen davon abhält, es eigentlich mit Matomo zu machen. So würde ich das sehen jetzt so als Fazit für mich.
Genau, also man muss sich sicherlich in so ein Thema einfach reinbeißen und reinarbeiten. Es ist halt so, im Matomo gibt's, nehmen wir mal das Kampagnen-Tracking, also sowas jetzt wie AdWords. Das ist halt für viele auch eine Hürde, wo sie sagen, ja, aber dann nehme ich doch gerade natürlich Google Analytics, weil die Daten, die dann sozusagen zwischeneinander spielen können, einfach besser sind. Und man muss es aber auch ehrlich sagen, da haben sie auch teilweise recht, weil genau solche Conversion aus AdWords dann zu übertragen, das muss man halt auch in Matomo halt übers Tracking dann, über die Tracking-API dann wieder an Matomo senden. Also das ist schon immer so die Hürde, was muss ich senden? Es gibt da an der Stelle halt leider nicht so viele deutsche Anleitungen auch, sondern eher dann die englischsprachigen. Aber dass es sowas geht, das ist halt auch, und man kann zum Beispiel auch in Matomo es so einrichten, dass die Kampagnenparameter genauso lauten wie auch in Google Analytics. Also müsste ich noch nicht mal die AdWords-Kampagne umstellen, sondern ich könnte dann wirklich so einen Umstieg ganz, ganz leicht auch hinkriegen.
Ja. Okay. Michael, hast du noch was?
Eine Frage hätte ich noch, Skalierbarkeit. Weil es ist ja Open Source, ich muss es ja selber installieren.
Richtig, ja. Auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wie gesagt, das hängt immer damit zusammen, was man natürlich an Volumen drauf hat. Selber gibt es im Backend auch verschiedene Möglichkeiten, die Daten wieder zu bereinigen, zu sagen, ich könnte zum Beispiel alle diese Daten, die ich in der Datenbank habe, nach 180 Tagen löschen lassen. Was behalten wird, sind dann sozusagen die einzelnen Kennzahlen, also Tagesdaten, weil die ändern sich ja zum Vortag nicht mehr. Aber zum Beispiel Beispiel diese ganzen zeilenbasierten, also der Zugriff mit welcher Auflösung und so weiter, solche Daten können dann auch gelöscht werden. Also was rein so dieses Datenmengenproblem immer betrifft. Ansonsten hat man mittlerweile sehr viele Anleitungen, also es läuft auf einer MySQL-Datenbank und es gibt verschiedenste Wege, dann natürlich auch eine MySQL-Datenbank skalieren zu lassen. Es gibt sehr häufig dann einfach einen Dienst, der drunter liegt, wo man sagt, man hat solche Softwarelösungen wie Cloudera oder was auch immer, um eben sozusagen das dann zu virtualisieren. Man hat dann logisch halt oben diese PIVIC-Installation und unten drunter halt dann physisch wirklich ein Hardware-Verbund oder ein Cluster. Also so machen das die großen Installationen.
Weil ich kenne es halt bei meinen Kunden, ist es dann halt in dem Moment, wo die halt die 10 Millionen Hits im Monat erreichen und dann eine Analytics kaufen müssen, da kann man manchmal dann halt Matomo nochmal so kurz überdacht. Und da ist halt dann der Aufwand
richtig,
die Devs halt schon größer.
Ja, vor allem musst du dann erstmal rausfinden, was denn die Ressourcenhunger von Matomo dann auch ist. Also das ist eben nicht nur der RAM, sondern eben auch eben vorwiegend, sage ich mal, die Datenhaltung, weil es wird halt alles weggetrackt in einzelnen Zeilen und diese Zeilen, die wachsen dann halt mal ganz schnell an und dann bist du in einer Region bei einer großen Seite gleich innerhalb eines Monats bei einem Terabyte oder so weiter. Also da muss man schon auch wirklich rechnen. Aber wie gesagt, es gibt Zeiten in Deutschland, Check24 setzen, glaube ich, also früher haben sie es, ich weiß jetzt, ob jetzt gerade aktuell, weiß ich nicht, aber Netflix zum Beispiel, die messen ihre ganzen Apps und so weiter, auch das wird alles mittlerweile mit Matomo gemessen. Also und das sind ja schon ein paar. Also
guter Punkt, ne? Also App-Tracking zum Beispiel, ne? Also
richtig genau. Also dafür wird zum Beispiel das sehr häufig eingesetzt und darüber eben auch wieder diese benutzerdefinierten Variablen genutzt, um zum Beispiel die Version mitzuteilen. Ja, dann kriegst du das wieder irgendwo gebacken, um zu sehen, wie viele alte Versionen schwirren da noch draußen rum im Universum. Also wie gesagt, es lässt sich sehr, sehr viel mit Matomo auch anstellen. Wie gesagt, die Skalierbarkeit, das hängt halt immer damit zusammen, wie gut sind meine Hardware-Jungs, die das dann aufstellen. Ansonsten muss ich mich halt dann wirklich drum kümmern und eben dann verschiedene Cloud-Dienste nutzen, wie sie eben PIVIC Pro anbieten oder eben auch Indocraft, die sich halt wirklich auf das Thema spezialisiert haben. Bin mir sicher, dass das auch Mittwald oder andere große Hosting-Firmen auch nicht vor Riesenprobleme stellt. Aber
wahrscheinlich nicht, ja. Ja, sonst führe ich halt Matomo ein, weil ich sage so, nee, wir wollen keine Daten irgendwie nach Amerika schicken. Ja. Und wenn mir dann die Datenbank um die Ohren fliegt, dann mache ich halt Amazon.
Ja, aber dann wird es natürlich ja auch teuer, wenn du da die ganze Zeit diese Daten reinschreibst. Also das ist ja nicht nur diese Datenhaltung, sondern die Datenübertragung. Das ist ja dann das Kostspielige bei der
Geschichte. Sollte jetzt auch mehr so ein Witz sein, weil dann habe ich das ursprüngliche Problem ja dann nicht mehr gelöst. Ne?
Also ja, ich kenne das halt, wir haben ja auch mit unseren Crawling-Tools, da ist es ja auch so. Ja, warum schreibt ihr das nicht einfach in Amazon Cloud oder so, weil es einfach teuer wird. Ja, aber wie gesagt, also da gibt's halt auch Hosting-Anbieter, die das dann auch die Hardware-Probleme für mich lösen. Und wie gesagt, der Hauptvorteil, glaube ich, wirklich für Matomo ist, dass ich halt die Daten selber noch in der Hand habe, dass ich mich diese Datenhaltung selber unter meinem Fittichen habe und ein deutscher Serverstandort habe und die Daten eben nicht irgendwo rausschicken muss und auch eben solche Sachen wie eben dieses Opt-out oder sonstige Funktionen schon auch einfach standardmäßig on board sind. Auch Do Not Track wird unterstützt, die IP zu anonymisieren wird unterstützt. Also diese Daten, Sachen, die man halt einfach von einem modernen Web-Analyse-System auch kennt und braucht, die sind alle integriert. Ja? Ja, vielleicht noch einen abschließenden Satz, auch weil wir vorhin auch diesen Unterschied hatten, wenn jetzt die Leute natürlich von Google Analytics umsteigen hin zu Matomo, die interessiert sind oder so weiter. Es gibt eine Web Association für Web Analytics, ja, die habt ihr bestimmt auch schon mal früher auch hier genannt, bestimmt, ja, oder? Sehr gut. Dann haben wir das an dieser Stelle auch erledigt. Nee, aber da wurde einfach vereinbart, okay, so lange dauert eine Session, also 30 Minuten oder eben 60 Minuten. Und in dieser Association, da sind dann eben viele Track-Systeme sozusagen unter einem Hut, die sich da eben auf genau diese Standards dann auch geeinigt haben. Ja? Also Sessions sind halt in Matomo eben diese
1800 Standard. Ja, kann man die ändern?
Ja. Und das ist halt in Standard, könnte man ändern, aber dann braucht man sich natürlich nicht wundern, wenn man umsteigt und von Google Analytics kommt und die halt auch 1800 haben. dann zerschießt natürlich so manche Auswertung. Und eins vielleicht noch so am Schluss, wer sich mit dem Thema Logfile-Analyse auch auseinandersetzt, auch da ist es so gedacht gewesen, dass Piwik auch hier dieses AWS-DATS oder was man halt kennt von früher noch, auch ein bisschen ablösen will. Wie gesagt, ich habe halt die Möglichkeit, auch in Piwik zum Beispiel Logfiles zu importieren. Ja? Wenn man nicht gleich so einen ELK-Stack aufsetzen möchte, kann man eben auch Piwik für solche Geschichten auch mittlerweile nutzen. Ja? Das ist vielleicht auch noch ein Punkt, wo man so nebendran erwähnen kann.
Also das war ein super Tipp ganz zum Schluss, weil das wusste ich nicht. Mhm. Und das werde ich mir schon mal angucken, weil so Logfile-Analyse mit verschiedensten Lösungen ist auch so ein bisschen,
genau.
Also jetzt nicht mein Beruf, aber meine Passion. Genau, und da ist bei Michael noch viel schlimmer, glaube ich. Ganz nett. Ja? Der steht manchmal nachts auf und sucht sich irgendwo ein Logfile, damit er was analysieren kann, damit er wieder einschlafen kann.
Genau, super. Dann wären wir jetzt soweit durch.
Ja. Genau. Also das Thema ist, wie gesagt, sehr umfangreich. Das mal schnell in irgendwie 20 Minuten abzuhandeln, ist, glaube ich, auch wirklich unmöglich. Vor allem, wenn man dann einfach mal vielleicht, können wir ja dann später irgendwann mal in der Sendung auch machen, wo man die ganzen Unterschiede noch mal ein bisschen feiner ausarbeitet und eben zum Beispiel sagt, so und so könnte man zum Beispiel ein Kampagnen-Messing-Messer oder Click-Tracking, Content-Tracking, Sichtbarkeits-Sachen oder sowas.
Genau, wenn man jetzt mal einen Überblick, dann ist fein, auch das gut.
Ja. Ja, dass das nicht alles in 20 Minuten passt, ist auch gar nicht schlimm. Ich glaube mal, für die meisten, die jetzt diese Folge angehört haben, haben sie auf jeden Fall jetzt 20 Minuten mehr über Matomo erfahren als vorher. Insofern ist das, glaube ich, schon ein guter Deal
gewesen. So, dann kommen wir jetzt auch schon langsam so zum Ende. Als erstes erstmal die nächsten Termine, haben wir aktuell nicht so viele, weil wir alle schon mal genannt haben. Aber es gibt einen Hinweis. Seid bitte vorbereitet, liebe Analytics-Helden. Und zwar geht es um die Analytics-Challenge, die im Rahmen des Analytics-Summits im Herbst wieder durchgeführt wird. Und zwar die Vorentscheidungen starten bald wieder. Ich darf keine Daten nennen, aber ich glaube am Anfang Juli, am 4. Juli ist, glaube ich, in Köln der Termin dafür, schon mal mit Bleistift in den Kalender eintragen. Vielleicht wird es da sein. Genaueres gibt es bald direkt da auf der Website von der Challenge oder bei uns hier im Podcast. Also bereitet schon mal eure 5 Minuten vor. Oder waren das 10 Minuten, genau, Markus? Okay,
weil nur 10 Minuten vor. Ja, es waren 10. Man darf sogar 12 auf den lokalen Ausscheidungen, dürfen es auch 12 Minuten sein. Aber das nutzt ja nichts, wenn man die nachher noch, genau, wenn man wirklich gewinnt, noch wieder 2 Minuten kürzen muss.
Damit wir coole Sachen sehen können.
Genau, also die genauen Termine haben wir bestimmt zur nächsten Sendung und da wieder schön
mitmachen. Genau, und dann damit wären wir jetzt auch durch.
Genau. Unsere Verabschiedung fällt auch denkbar kurz aus und konzentriert sich im Großen und Ganzen auf das, was wir am Ende jeder Sendung sagen, nämlich wir freuen uns wie Schwein über Feedback jeder Art. Fast allerliebsten haben wir Bewertungen bei iTunes, weil das halt das größte Gold ist, was man so kriegen kann. Wir freuen uns aber auch über Leute, die unsere Beyond Page Views Facebook-Seite besuchen, liken. Und der einfachste Weg tatsächlich für Interaktion und Antworten und so weiter sind seine Kommentare, Anregungen und Fragen direkt auf termfrequenz.de im Blog zu hinterlassen, direkt als Kommentar zu den jeweiligen Shownotes der Sendung. Man findet uns auf SoundCloud demnächst vielleicht auch noch hier und da an anderen Stellen, wo man Podcasts vermutet. Und ganz zum Schluss dann, wie immer, der Hinweis, wer uns was mitteilen möchte, was nicht in irgendwelchen Kommentarfunktionen öffentlich stattfinden soll, schreibt uns einfach eine Mail an podcast@analytrix.de. Damit sind wir durch diese spannende Sendung, finde ich. Klasse, dass der Tom Zeit für uns hatte und uns da als Insider mehr erzählen konnte, als wir uns in der kurzen Zeit hätten anlesen können zum Thema Matomo. Also da nochmal allerherzlichsten Dank. Und natürlich auch danke von mir jetzt schon mal an alle Zuhörer, die so fleißig waren und bis hier dran geblieben sind. Und dann nach mir verabschiedet sich Sicherheit auch nochmal der Michael und das Schlusswort soll dann unserem Gast gehören. Also von mir nochmal alles Gute, wir hören uns bald wieder und viel Spaß mit der
DFB. Genau, von mir auch nochmal kurz ein schönes Auf Wiedersehen und bis zur nächsten Folge. Und Tom, deine letzten Worte, die Zeit ist für dich.
Ja, Dankeschön. Ich möchte mich auch bedanken, damit ich ein bisschen hier auch was für Matomo und den Bekanntheitsgrad tun kann. Wie gesagt, ich war früher auch Teammitglied und mir macht die Software an sich auch Spaß und finde das auch ein tolles Projekt, trotz aller Kritiken, die man dann auch hochpoppen. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen das näher bringen und euch vielleicht auch begeistern, dass ihr euch das vielleicht mal anschaut. Ansonsten wünsche ich euch noch ein paar schöne sonnige Tage, wenn das Wetter so bleibt, wie es jetzt bei uns hier in Augsburg ist.
Ciao.
Bis dann.
Bis dann. Tschüss. Ja.